Wir sind am Ende unserer Predigtreihe im Spannungsfeld der Sexualität, im letzten Teil. Und wer das dann noch nachhören will, kann das auch über unsere Webseite tun oder kann das natürlich auch lesen. Auch das Manuskript von heute liegt hinten auf. Es gibt ja Leute, die lesen das Manuskript schon am Morgen, wenn sie kommen, nehmen sie das Manuskript und lesen die Predigt durch und hören sie dann nochmal an. Ich weiß nicht, wie spannend das ist. Und einige lesen mit, macht ihr das, wie das für euch dann auch okay ist. Die 13-jährige Tochter möchte schnell mit dem Laptop des Vaters ins Internet. Dabei stößt sie auf ein Verzeichnis, in dem sich tausende pornografische Bilder befinden. Und in diesem Moment bricht ihre Welt in sich zusammen. Der bewunderte Vater, der gute Lehrer, der aktive Christ, wie passt das zusammen? Aus Wut und Enttäuschung wirft sie den Laptop ihres Vaters aus dem dritten Stock zum Fenster hinaus. Es folgen Heulkrämpfe, Appetitlosigkeit und sie weigert sich, zur Schule zu gehen. Die ganze Familie wurde von einem Moment auf den anderen in eine dramatische Krise gezerrt. Pornografie kann Beziehungen, Familien und auch das eigene Leben zerstören. Der christliche Buchautor Philipp Jensi schreibt, keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen. Sex hat eine so starke Brennkraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtungen gegenüber der Familie, Glaube und alles andere, was ihm in dem Weg steht, verbrennen kann. Pornografie ist weit verbreitet und durch das Internet leicht zugänglich. Zuverlässige Zahlen mit Quellennachweis über die Verbreitung und den Konsum von Pornografie habe ich nicht gefunden, aber ich habe in einem PC-Magazin, das im August 2014 erschienen ist, einige Zahlen gefunden, dass wir uns ein bisschen eine Vorstellung machen können vom Ausmaß. 36%, und das ist ja auch schön, schauen keine pornografischen Bilder und Filme an. Das hat vermutlich auch, in einigen Jahren wird das anders sein, wenn die ältere Generation dann halt wegfällt. 16% schauen sich Pornofilme auf DVDs an. Entschuldigung, ist noch auf demselben. 4% benutzen Dienste im Internet, die jeweils bezahlt werden müssen. Und 44% suchen Bilder und Filme auf Gratis-Webseiten zusammen. 30% des gesamten Internetverkehrs findet auf einschlägigen Erotik- und Pornoseiten statt. Und das finde ich schon sehr gigantisch, muss ich sagen. 30%. 20 Minuten berichtet im Mai 2007, dass jede Sekunde 28.000 Menschen Internetpornografie konsumieren. Und dabei ist nicht berücksichtigt alles, was über DVDs und noch Fernsehen geht. 43% aller Internetnutzer sehen sich Pornos an. Und wer nun meint, dass das nur Männer seien, der täuscht sich. Jeder dritte Besucher einer Erotik-Webseite ist eine Frau. Tendenz steigend. Die Pornoindustrie generiert jedes Jahr Milliardenumsätze. Eine Schätzung beläuft sich auf 60 Milliarden. Die virtuelle Welt zieht unglaublich viele Menschen in ihren Bann. Die Hemmschwelle, sich solche Seiten anzuschauen, sie zu besuchen, sinkt ständig. Das war jetzt ein komischer Versprecher. Sinkt ständig. Leider muss man sagen, dass die jungen Leute damit groß werden. Ob man will oder nicht. Sie werden mit etwas konfrontiert, mit dem wir vor 30 Jahren, 20 Jahren, ja sogar vor 10 Jahren noch nicht konfrontiert wurden. Werden sie heute einfach damit konfrontiert, ob sie wollen oder nicht. Und das ist für die Entwicklung und kann für die Entwicklung der jungen Leute verheerend sein. Wie wir am Beispiel dieser 13-jährigen Tochter gesehen haben, sind auch Christen auf pornografischen Seiten aktiv. Bei einer Umfrage im Jahr 2003 unter evangelikalen Christen sagten 47%, dass Pornografie in ihrer Familie ein Problem darstellen würde. Bei einer Befragung von 6000 Pastoren hatten ca. 30% von ihnen in den letzten 30 Tagen pornografisches Material angeschaut. Natürlich müssen wir bei diesem Thema aufpassen, dass wir nicht gleich jeden unter Verdacht nehmen, dass er oder sie der Pornografie verfallen sei. Wenn man jedoch diese Untersuchungen ernst nimmt, dann ist es wichtig, dass wir uns zu diesem Thema auch als Christen ernsthafte Gedanken machen und nicht so tun, als dass weit weg von uns alles sich abspielen würde. Es ist wichtig zu verstehen, wie wir der Pornofalle entkommen können und, falls wir bereits in der Falle sitzen, wie wir da wieder rauskommen. Der Titel dieser Predigtreihe lautet «Das virtuelle Kopfkino am Beispiel von». Ja, von wem denn? Da zur Zeit der Bibel, als die Bibel geschrieben wurde, die virtuelle Welt noch nicht bestand, habe ich in der Bibel kein Beispiel gefunden. Bei den drei vorlaufenden Predigten habe ich immer ein Beispiel gefunden und das war immer toll, da konnte ich mich irgendwie an diese Geschichte hängen. Und das kann ich jetzt nicht, weil da gab es kein Internet. Ich will jetzt nicht sagen, dass es damals keine Pornografie gab, aber nicht so leicht zugänglich wie heute. Nun, aber vielleicht könnte man sagen, das virtuelle Kopfkino am Beispiel von uns. Niemand wird sich zum Ziel setzen, einmal in der virtuellen Welt der Pornografie zu landen. Irgendwie geschieht das, man rutscht da so hinein, wenn man nicht aufpasst. Meistens fängt das relativ harmlos an. Man sieht da und dort ein Bild und betrachtet es mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination. Über die Abscheu äußern wir uns vielleicht und sagen, wie abscheulich und abstoßend wir das finden. Das gehört sich ja als Christen, dass man dann das so sagt. Aber über die Faszination, die solche Bilder auf uns ausüben, darüber schweigen wir wohlweislich, obwohl es nicht schlecht wäre, man würde auch einmal darüber sprechen. Und wer oft am Computer sitzt, der bekommt früher oder später ungefragt Einladungen für anzügliche Webseiten, sei es durch E-Mails oder Pop-ups. Pop-ups sind Werbefenster, die dann für die, die keinen PC haben, das ist mal am PC, ist im Internet und plötzlich zack, kommt ein Fenster und bietet einem irgendetwas an, so eine Werbung. Und natürlich sind die Einladungen immer mit großen Versprechen verbunden. Mehr Freude, atemberaubende Abenteuer, nie erlebte Lust und so weiter. Und wer möchte das nicht? Wer möchte kein Abenteuer erleben? Wer möchte nicht mehr Freude erleben? Und besonders dann, wenn es gerade langweilig ist und man vielleicht in einem psychischen Tief steckt oder sich gar in einer Sinnkrise befindet, dann könnte doch eine Aufmunterung, eine Abwechslung, ein kleines Abenteuer doch ganz toll sein. Ja, und vielleicht habe ich gar niemanden, mit dem ich meine Sexualität ausleben könnte. Und wenn ich verheiratet bin, ist in meiner Ehe diesbezüglich vielleicht auch nichts mehr los. Eine Studie der Göttinger Universität belegt, dass in den ersten 10 Jahren einer Beziehung die sexuelle Zufriedenheit stetig abnimmt und sie bleibt in den meisten Fällen auf dem Tiefstand. Wolfgang Schmidbauer, Psychologe, sagt in einem Interview in der Zeitschrift Focus, in jeder dritten Ehe löse sich nach der Geburt eines Kindes die erotische Bindung, das Paar lebe ohne gemeinsamen Sex. Da kann es uns nicht überraschen, dass 85% der weiblichen Befragten und 79% der Männer mit ihrem Sexleben unzufrieden sind. Und wir sehen, wie hoch aktuell eigentlich die Ermahnung des Paulus ist. Wenn er den Korinthern schreibt, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Allein darüber könnte man schon eine tolle Predigt machen. Was Paulus hier sagt, ist ja unglaublich erstaunlich. Wie er dem Sexualtrieb, wie er den Sexualtrieb als einen starken Trieb hier anerkennt. Heute muss man nicht mehr zu einer Prostituierten gehen oder sich auf eine außereheliche Beziehung einlassen wie damals. Heute können wir das zu Hause, am Arbeitsplatz oder mit unseren Smartphones machen. Wann und wo wir wollen, können wir uns in die virtuelle Welt der Erotik und Pornografie, in diese Welt eintauchen, und wir können uns auch in dieser Welt verlieren. Es beginnt relativ harmlos, mit einem Klick, wobei diesen Klick muss ich ja machen. Es klickt sich nicht automatisch, auch am PC nicht. Die Pop-ups kommen automatisch, aber draufklicken muss ich schon selber. Es fängt ganz harmlos an, und wenn wir so auf so einen Link oder Pop-up drücken, das ist wie wenn wir die Türfalle einer Tür öffnen. Und dann vielleicht das erste Mal sind wir vielleicht etwas vorsichtig. Übrigens hat das der Marco mir gemalt. Das war für mich diese Nacht und gestern und die letzte Woche ein großes Problem. Wie zeichne ich das? Weil ich ja nicht zeichnen kann. Ich habe dann so Versuche gemacht und dann habe ich den Marco gesehen, reinkommen, ist mir in den Sinn gekommen, dass er es gut zeichnen kann. Und es ist ja schon noch interessant, wenn man es kann. Es sind eigentlich wenige Striche. Man muss nur wissen, wo man die machen muss. Das schaffe ich einfach nie. Also, das ist eine Türe, die muss ich öffnen, dann schiebe ich die vielleicht auf, mache sie wieder zu. Bin vielleicht etwas erschrocken, was ich darin sehe. Und da muss ich sagen, das ist super. Wenn du die aufgemacht hast, dann machst du sie gleich wieder zu. Das ist super, bravo. Das ist der richtige und einfachste Zeitpunkt, der Versuchung zu widerstehen. Noch einfacher wäre es, die Türe überhaupt nicht aufzustoßen. Dann hat man emotional, gefühlsmäßig die wenigsten Schwierigkeiten. Doch vielleicht öffnet man diese Tür später nochmals, weil man will doch mal sehen, habe ich jetzt wirklich das gesehen, was ich gesehen habe? Weil man es vielleicht doch noch genauer wissen will, was da so vor sich geht, und man möchte gern in diesem Raum so einen Spaziergang machen. Es ist interessant, da kann man viele Sachen mal sehen, was ist hinter diesem Busch hier. Oder wer ist da im See, schwimmt da im See rum. Aber man hat immer noch ein bisschen den Überblick, das Blümchen da, oder ist eine Blume? Das Blümchen da, will ich auch noch genau bedacht. Aber ich weiß immer auch noch, wo ich die Türe wieder finde. Ich komme dann wieder, irgendwann komme ich wieder raus. Ich kenne den Ausweg. Doch je öfter ich dort kurz reinschaue oder dort spazieren gehe, desto mehr Bilder werden sich in mir selber abspeichern. Und so schnell wie die Bilder zu mir kommen und sich in mir abspeichern, so schnell gehen die nicht mehr weg. Die bringt man einfach nicht los. Sie fressen sich in mich hinein. Die virtuelle Welt nimmt langsam Besitz von mir. Das virtuelle Kopfkino ist in Gang gesetzt worden und wird immer selbstständiger. Die Bilder lassen mich nicht mehr los, sie begleiten mich, sie finden ihren Weg bis hinein in meine Träume. Und dadurch wird der Wunsch erneut entfacht, einmal mehr diese Türe zu durchschreiten und noch mehr zu entdecken. Nur noch einmal, dieses eine Mal und nur noch das ein letztes Mal, das wiederholt sich endlos. Man bekommt irgendwie nie genug. obwohl es ganz nüchtern betrachtet immer etwa dasselbe ist. Und doch wirst du es immer wieder sehen. Unersättlich jagst du den Bildern und Filmen nach. In den Sprüchen steht übrigens, der Schlund der Totenwelt ist unersättlich und auch die Augen des Menschen wollen immer noch mehr. Sie wollen immer mehr sehen. Es muss immer mehr sein. Es muss schamloser, härter werden. Und dabei bildest du dir ein, du hättest noch alles unter Kontrolle. Doch in Wahrheit hast du die Kontrolle mittlerweile längst verloren. Kontrollverlust nennt man das. Der Kontrollverlust ist das Merkmal einer ausgereiften Sucht. Wenn man den Kontrollverlust hat, dann kann man nicht mehr durch die Türe gehen und spazieren, was da so ist, und wieder zurückkommen, sondern wenn man einen Kontrollverlust hat, geht man durch die Tür und stürzt ab. Man verliert komplett die Kontrolle über sich selbst. Man ist dem, was einem begegnet, total ausgeliefert. Man stürzt wirklich in die Tiefe. Man kann nicht aufhören. Man kann den Ausgang nicht finden, selbst wenn man wollte, nur die Auflösung der inneren Spannung kann dem ein Ende setzen. Oder eine äußere Einwirkung, zum Beispiel, dass meine Frau oder ein Kind von mir den Raum betritt. Dann kann ich abrupt aus diesem Kontrollverlust rausgerissen werden, kann ich ihn stoppen. Doch nach kurzer Zeit wirst du vom nächsten Craving, sagt man dem, heimgesucht. So nennt man die plötzliche, unbändige Lust, etwas wieder zu tun. Dieses Craving hat man in der Suchtforschung herausgefunden, das dauert etwa 1 bis 3 Minuten. Diese unbändige Lust, man muss es, man will es, man kann nicht anders. Und wenn du in diesem Moment vor deinem PC sitzt und niemand in deinem Raum ist, so wirst du dich einklinken. Du wirst es tun. Du kannst nicht anders. Du verlierst die Kontrolle über dich nicht erst, wenn du durch die Tür bist, sondern mittlerweile verlierst du sie schon vor der Türe, weil die virtuelle Welt in deinem Kopf so quasi wie sich verschmelzt hat mit der virtuellen Welt in deinem Computer. In diesem Prozess verschwimmen unmerklich Grenzen, die vor wenigen Tagen, Wochen oder Monaten noch klar und dir wichtig waren. Was richtig und falsch ist, wird relativiert, gut und schlecht, sowie wichtig oder unwichtig werden bedeutungslos. Plötzlich werfe ich meine Überzeugungen über Bord und werde blind für das, was ich eigentlich glaube und leben möchte. Damit ich den Tatsachen nicht in die Augen schauen muss, beginne ich das, was mir passiert, zu bagatellisieren. Es sind ja nur Bilder. Ich habe so viel Stress und das entspannt mich. Was kann ich dafür, wenn mich mein Partner mit meiner Lust hängen lässt? Andere tun es auch. Wieso ich nicht? Jesus sagt einmal, das Auge gibt deinem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist es jedoch schlecht, dann ist dein Körper in Finsternis. Wenn es so weit ist, haben wir die Kontrolle über uns selbst verloren. Wir leben nicht mehr das, was wir eigentlich leben möchten. Wir werden durchs Leben getrieben in einem Kreislauf von Sehnsucht, Gier nach Lustbefriedigung, Entspannung durch den sogenannten Höhepunkt, der in Wirklichkeit der Tiefpunkt ist. Denn wir bleiben komplett innerlich leer zurück. Scham und Selbstverachtung quälen uns. Das ist übrigens nicht nur bei Christen so. Man kann nicht nur Christen sagen, ja, ihr seid ja die Moralisierer der Welt, oder? Und klar habt ihr ein Problem damit. Nein, das stimmt nicht. Auch Nicht-Christen haben ein Riesenproblem, wenn sie so weit sind. Die kennen genauso Scham- und Schuldgefühle. Wir sehen hier eine Grafik, wie sich der Trieb und das Gewissen zueinander verhalten. Interessant ist, dass sich das Gewissen am stärksten meldet am Tiefpunkt, also wenn die Spannung weg ist, wenn man ernüchtert ist. Dann plötzlich, was habe ich jetzt gemacht und finde das peinlich, dass man so etwas überhaupt gemacht hat und ich wollte es ja gar nicht und jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Das ist so die Ernüchterungsphase und da hat das Gewissen, kommt da wieder zum Vorschein, doch das Gewissen, das beruhigt sich dann wieder und kommt dann wieder so auf einen Nullpunkt und verringert sich und so kann hat der Trieb wieder Raum, um die Spannung neu aufzubauen. Ein frustrierender Kreislauf, dem man scheinbar hilflos ausgeliefert ist. In der Bibel finden wir die Beschreibung eines Alkoholikers, der mit dem Alkohol in diesem Kreislauf steckt, der von seinem letzten Absturz sich wieder erholt und einigermaßen zur Besinnung kommt. Und dann, was sagt er? Wenn du wieder zu dir kommst, sagst du, man muss mich geschlagen haben, aber es hat mir nicht wehgetan. Er war im Rausch, hat es nicht gemerkt. Man muss mich verprügelt haben, aber ich habe nichts gespürt. Wie werde ich nur wach? Ich brauche einen Schluck Wein. Ich will wieder von vorne anfangen. Das ist der Kreislauf der Sucht. Bin ernüchtert. Plötzlich sage ich, ich will aber wieder von vorne anfangen. Immer wieder von vorne beginnen und meistens fällst du jedes Mal noch tiefer. Die Sehnsucht, die du befriedigen möchtest, lässt sich nicht befriedigen. Du bleibst innerlich leer und frustriert zurück und so geht es weiter und weiter, es sei denn, du ziehst die Notbremse. Wenn du wissen möchtest, ob du im Bereich der Erotik, Pornografie gefährdet bist, kannst du das mit 4 einfachen Fragen feststellen. Ist Sex zu meinem zentralen Lebensinhalt geworden? Stimmen sexuelle Gedanken und Aktivitäten einen langen Zeitraum meines Tagesablaufs? Ist mir Sex so wichtig, dass ich andere Interessen und Sozialkontakte vernachlässigen? Ich bleibe lieber vor dem PC, als mich mit jemandem zu treffen. Könnte ich mein Verhalten tatsächlich ändern, wenn ich wollte? Wenn du eine oder zwei dieser Fragen mit einem klaren Ja beantworten musst, dann ist es Zeit, deine verlorene Freiheit wieder zurückzugewinnen. Der französische Aufklärer Jean-Jacques Rousseau soll Folgendes über die Freiheit gesagt haben: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ganz interessant. Die Freiheit liegt darin, dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Und in diesem Sinne verstehe ich auch, was Jesus gesagt hat. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur mit Jesus können wir unser Leben gestalten, ohne getrieben zu sein. Und wenn du diese Freiheit verloren hast, dann solltest du alles daran setzen, sie zurückzugewinnen. Von einer starken Abhängigkeit in eine echte Freiheit zurückzufinden, ist nicht ganz einfach. Man kann nicht einfach beten und den Schalter umlegen und alles ist wieder wie früher. Glaub mir, viele Christen, die in dieser Falle stecken, versuchen mit Beten aus ihrem Dilemma rauszukommen. Und das funktioniert nicht. Nicht, weil sie nicht ernsthaft beten würden, sondern weil das Gott nicht so macht. Es funktioniert einfach nicht. Vielleicht gehört ihr mal irgendeine Geschichte, hat das bei jemandem funktioniert. Die Geschichten, die ich gehört habe, da hat es nicht funktioniert. Man kann nicht mit einer, wo es mal geht, mal punktuell, da müsste man auch noch den Langzeitfaktor berücksichtigen. Man kann in unserem Leben Sünden, die wir tun, nicht einfach wegbeten und meinen, dann sei nachher alles wieder wie früher. Aber um zu verstehen, wo wir eigentlich ansetzen können, ist es wichtig, dass wir wissen, welches Geschlechtsorgan das größte, wichtigste und einflussreichste ist. Und was denkt ihr? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht etwas eine peinliche Frage. Und ihr müsst mir auch keine Antwort geben, aber ich habe es mitgebracht. Ich hole das jetzt schnell, dann wissen wir das. So. Das ist das größte, wichtigste und einflussreichste Geschlechtsorgan. Alle Forschung, die betrieben wird über Sexualität, geht alles über Gehirnscanner. Das Gehirn ist die Zentrale. Hier spielt sich alles ab. In dieser Zentrale wird alles verarbeitet und gesteuert. Wer die Kontrolle verloren hat, bei dem wurden bestimmte Schutzfunktionen im Gehirn außer Kraft gesetzt. Sie können das alles nachlesen. Ich geht ja nicht darum, dass ich euch einen Vortrag über Sucht und über das Gehirn halte. Ihr könnt das nachlesen. Ihr werdet überall etwa dasselbe finden. Ganz vereinfacht gesagt, der Verstand wurde sozusagen ausgeschaltet. Also quasi das, was Sie sehen, geht am Gehirnlappen vorbei, genau in ein Zentrum, das dann einiges in euch, in uns auslöst. Das Gehirn wurde dermaßen mit Reizen überflutet, dass es die Produktion hoher Dosen Glückshormone in Gang setzt. Und nachher beginnt unser Körper, diese Hormone zu verlangen. Und das, so entstehen dann Süchte. Wollen wir der Abhängigkeit entkommen, müssen wir also beim Gehirn ansetzen. Wir müssen sozusagen unseren Verstand wieder einschalten. Wir müssen uns entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen und welchen Reizen wir unser Gehirn aussetzen und welche Reize wir ihm zumuten können, wollen und sollen. Das ist harte Arbeit. Das geht nicht vollautomatisch. Drei Schritte sind wichtig, wenn die Veränderung Erfolg haben sollte. Der erste Schritt, ich anerkenne, dass meine Verhaltensweise eine Sucht ist oder zur Sucht geworden ist oder zumindest ein großes Problem darstellt und ich die Verantwortung dafür trage. Ich habe geklickt. Ich habe Hefte gekauft. Ich habe DVDs in den DVD-Player geschoben. Ich trage die Verantwortung. Und ich sage Gott, dass es mir leid tut, dass ich ihn dadurch missachtet und auch eigentlich beleidigt habe. Der zweite Schritt, ich gestehe ein, dass ich durch den Konsum von Bildern und Filmen am Missbrauch von Frauen, Männern und Kindern beteiligt bin. Diese Schuld bringe ich vor Gott in Ordnung, indem ich ihm sage, dass ich das Ausmaß meiner Handlungen verstanden habe. Und ein dritter Schritt ist, ich muss einsehen, dass ich mein Problem aus eigener Kraft kaum lösen kann und Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das sind die drei Voraussetzungen. Wenn diese Schritte nicht klar gemacht werden, dann werde ich immer zwischendrin hängen und sagen, ja, eigentlich möchte ich ja aufhören, aber jetzt ist es halt wieder so gekommen. Wenn ich diese Schritte nicht tue, dann hänge ich immer so möchte gern Aufhörer. Ich war ja auch jahrelang immer zwischendrin so ein möchte gern Abnehmer, oder? Willst du abnehmen? Ja, klar will ich abnehmen. Jederzeit. Also ein möchte gern Abnehmer. Und dann, wenn man dann wirklich abnimmt, dann wird es dann schon, dann knurrt dann halt mal der Magen. Also die Frage ist, sind die so möchte gern Aufhörer oder wollen wir wirklich einmal das Leben in die Hand nehmen und die Verantwortung für unser Leben und unsere Handlungen übernehmen? Die weiteren konkreten Schritte möchte ich hier nicht aufzählen. Dazu gibt es gute Literatur und dazu wäre auch ein Gespräch sicher hilfreich, weil jeder Mensch anders, auch ein bisschen anders funktioniert. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass in der ersten Zeit zwischen mir und dem Suchtmittel eine möglichst große Distanz geschaffen werden muss. Ein Betroffener berichtet über eine befreiende Maßnahme, die er aus Verzweiflung traf. Im Dezember habe ich nach einem exzessiven Surftrip in einer Kurzschlussreaktion meinen PC verkauft und den Internetanschluss abbestellt. Ich war fast 6 Monate ohne Anschluss zu Hause. Im Geschäft und in der Schule hätte ich es ja nie gewagt, nach Pornos zu surfen. In der Zeit, in diesen 6 Monaten, ging es mir wirklich bedeutend besser und ich war auch stolz auf die pornofreie Zeit. Ich fühlte mich gesünder und auch mein Selbstwertgefühl stieg wieder. Wer ein Leben führen will, das Gott gefällt, der kommt nicht darum herum, dass er dafür kämpfen muss. Dass er das Leben führen kann, das er leben will. Oder anders gesagt, dass er sich die Freiheit behält, so zu leben, wie er leben möchte. Nicht getrieben zu sein, sondern gestalten zu können. Das ist ein großer Unterschied. Getrieben zu leben oder gestalterisch zu leben. Paulus kannte diesen Kampf. Den Christen in Korinth schreibt er ganz offen über seinen inneren Kampf und das finde ich unglaublich großartig, was der Paulus hier sagt. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Ich möchte mein Leben gestalten. Ich will kein Getriebener sein. Und dafür kämpfe ich. Wer in der Pornofalle steckt, der wird über kurz oder lang in seinen Beziehungen und mit sich selbst Probleme bekommen. Man kann beim Menschen eben nicht einfach das abrufen, was man gerne möchte. Man kann nicht einfach doppelklicken. Es geht nicht. Und als Christen möchten wir doch ein Leben führen, das Gott gefällt. Und Gott gefällt das, wenn wir treu sind und ein moralisch korrektes Leben führen. So steht im Hebräer, der soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Aber das ist nicht ein Gebot, um uns die Freude des Lebens zu vermiesen. Im Gegenteil, jeder, der in der Pornofalle geraten ist, ob Christ oder nicht Christ, wird dir früher oder später bezeugen, dass ihn diese Erfahrung nicht einen Schritt weiter im Leben gebracht hat. Kürzlich habe ich eine Sendung gesehen, noch im deutschen Fernsehen, kürzlich ausgestrahlt wurde, hat ein junger Mann, der mit 13 in diese Pornofalle gekommen ist, wurde interviewt und ich war erstaunt, wie er sich selbst analysiert hat. Und er hat gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich keine normale Beziehung zu einer Frau führen werden kann, wenn ich so weitermache. Ich muss das in den Griff bekommen, sonst kann ich das vergessen. Es gibt keinen einzigen, der in dieser Falle steckt, wenn er ehrlich ist, der sagt, ich finde das ganz toll. Das bereichert mein Leben. Die Freiheit gewinnen wir wieder zurück, wenn wir bereit sind, unser Geheimnis zu lüften, ans Licht zu bringen, was wir da im Geheimen tun. Mein Verhalten ans Licht bringen. Jesus sagt einmal, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Als Christen wissen wir, dass wir an dieses Licht zu Jesus kommen können. Es mag vielleicht schmerzhaft und peinlich sein, aber es ist immer heilsam. Es ist immer heilsam, wenn wir unsere Sachen ans Licht bringen vor Jesus. Denn wer zu Jesus kommt, der kann sich darauf verlassen, dass er ihm helfen und ihm vergeben wird, dass er ihn begleiten wird auf diesem Weg aus dieser Abhängigkeit hinaus. Er nimmt sie nicht gleich weg, aber er wird dich begleiten. Und Jesus lädt dich ein und ruft dir zu, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du gute Gedanken über unser Leben hast und dass du auch kennst die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, auch jetzt in unserer Gesellschaft mit dem Internet, wie unsere jungen Leute damit einfach konfrontiert werden, ungefragt und oft schwere Lasten mit ins Leben hineinnehmen müssen. Und hilf, dass wir wirklich ein Leben führen können, das dir gefällt. Ein Leben, das wirklich das Wort Freiheit verdient. Dass wir nicht Getriebene sind, die im Versteckten, im Geheimen operieren und leben, sondern dass wir unser Leben gestalten. Und das können wir. Von dir begleitet. Und wenn jemand da ist, der wirklich an diesem Punkt Schwierigkeiten hat, so weiß ich, du wirst helfen, wenn diese drei Schritte unternommen werden. Wenn es nicht ein "Ich möchte gern aufhören" ist, sondern "Ich will dem jetzt nun endlich ein Ende setzen." Ich danke dir. Amen.